Lob und Dank sei dem Herrn, abermals für das große Vorrecht, dass wir wieder hier sein können. Einst werden wir beim Herrn sein, und dann werden wir zurückschauen auf all die Versammlungen, die dazu beigetragen haben, uns zuzubereiten auf diesen großen und herrlichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Es gibt Menschen, die wollen zu Hause zubereitet werden. Ich glaube nicht daran, weil die Heilige Schrift es sagt, dass wir die Versammlungen nicht versäumen sollen. Gott hat eine gewisse Ordnung und alle, die vor ihm bestehen wollen, haben sich in diese Ordnung zu fügen. Und wer meint, dass er nach eigener Fasson selig werden kann, wird dort landen, wo der alte Fritz landete, der das damals sagte. Für mich ist das kein leichter Ausspruch. Ich bin mir dessen bewusst, dass die Wiederkunft des Herrn nahe ist. Und dass gerade auch dieser Ausspruch in Verbindung damit gesagt worden ist. Und wir alle, die wir unser Vertrauen auf den Herrn setzen, schauen auf ihn, hören auf ihn, glauben ihm und vertrauen ihm. Wir schauen nicht aufeinander, wir hören nicht aufeinander, wir sehen nicht aufeinander, wir schauen auf den Herrn, der uns herausgeliebt hat und den teuren Preis auf Golgatha bezahlt. Es ist schon gesungen worden, so dass wir wohl direkt in die Wortbetrachtung übergehen können. Ich möchte euch auch herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Es gibt keinen besseren Ort auf Erden als den, wo Gottes Volk im Namen Jesus in seiner Gegenwart versammelt ist und sich dessen bewusst geworden ist, in seiner Gegenwart zu stehen, sein Wort zu hören, sich einfügen zu lassen. Und jeder Einzelne wird bemüht sein, den Platz zu finden. Grüße habe ich abzugeben von Bruder Graf aus der Schweiz, von Bruder Lasse aus Finnland, von Bruder Long aus England und andere, die mit uns verbunden sind. Ab und zu rufen sie an, erkundigen sich, was Gott hier tut und sind dankbar, wenn wir ein paar Worte miteinander wechseln dürfen. Für euch alle, die ihr unter den Schall des Wortes kommt, sind wir dankbar. Und ich habe gestern zum ersten Mal von einer Schwester ein Gebet gehört, das mich im Moment ein wenig stutzig machte. Wir hatten für sie gebetet und dann sagt sie in ihrem Gebet, Herr, ich danke dir für mich. Und ich denke, Moment, wie soll ich das einordnen? Ich habe ja oft für alle Brüder, für alle Schwestern gedankt. Und da ist plötzlich jemand, der sagt, Herr, ich danke dir für mich. Erst hatte ich Mühe, das einzuordnen. Aber begreift ihr, wo das hinzielt? Herr, ich danke dir, dass du mich erlöst hast, dass du mich gerettet hast, dass du mich begnadigt hast, dass ich dein Eigentum sein darf. Wir sind Gott füreinander dankbar. Wir sind ihm auch dankbar, dass er an uns gedacht hat, an dich, an mich, dass er uns erlöst und bei unserem Namen gerufen hat. Es sind viele, denen ich für allerlei zu danken hätte. Aber es geht nicht immer so, wie man es möchte, besonders wenn man hier vorne steht, erwähnt man eine Person, fühlen sich alle anderen ausgeschlossen. Aber als Oma Strauß gestern mit einem Karton voll Lebensmittel kam und sagte, Bruder Frank, du versorgst uns geistlich so wunderbar, ich möchte dir etwas für deinen Leib bringen. Und sie tat es mit einer solchen Hingabe, es hatte mein Herz bewegt. Sie schaute sich um und sagte, wenn ich hier wäre, dann würde ich dir den Haushalt machen. Und ich dachte bei mir selbst, Gott schenke es, dass es bald jemand anders ist, der ihn machen kann. Wir sind dankbar, dass wir hier sind. Und ich sehe hier unseren Bruder Winkler mit 92 Jahren, wenn ich recht bin, in der ersten Reihe. Gott segne dich in diesem hohen Alter, die Gnade von Gott, sein Wort zu verstehen und das, was der Herr jetzt tut, zu glauben. Wir haben im Römerbrief Wunderbares gehört. Ich möchte nur zwei Verse, die dem vorausgehen, lesen. Das ist Römer 11, Vers 16 und 18. Ja, vielleicht alle drei. Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so ist es auch die ganze Teigmasse. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Wir haben von den Zweigen gehört, die natürlichen Zweige wurden ausgebrochen, damit die wilden eingepfropft werden konnten. Aber hier ist eine ganz große Wahrheit. Ist die Wurzel heilig, so sind es auch die Zweige. Unser Herr ist der Spross, er ist die Wurzel und wir sind die Zweige. Um mit Johannes 15 zu sprechen, da sagte er, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Da haben wir diese absolute göttliche Einheit. Und es sei denn, dass wir erkennen, wozu Gott uns bestimmt hat, nicht erst in der Ewigkeit, sondern schon hier. Wie viele von euch glauben, dass er der Wurzelspross aus dem Hause Davids, dass er heilig ist? Wie viele glauben's? Glauben wir alle. Wie viele glauben den zweiten Teil, dass alle Zweige ebenfalls heilig sind? Das ist Gottes Wort. Wir haben's vom Unglauben gehört. Durch den Unglauben sind sie herausgebrochen worden und wir sind durch den Glauben an ihre Stelle gesetzt worden. Und jetzt sollen wir auf der Hut sein, damit der Unglaube uns nicht auch herunterreißt und wir abgebrochen oder rausgenommen werden müssen. Dann steht weiter geschrieben, ja gut, Vers 18, so rühme dich deswegen nicht gegen die Zweige, tust du es dennoch. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Wie wunderbar, zu wissen, getragen zu werden, versorgt zu werden, genährt zu werden, Lebenssaft und Kraft aus dieser göttlichen Wurzel zu empfangen, um dann göttliche Frucht, das heißt die Frucht des Heiligen Geistes, tragen zu können. Wir werden heute mit dem großen Thema die Überwinder fortfahren. Wir wissen, dass es eine Überwinderschar geben wird und dass sich diese Überwinderschar vieles in den Weg gestellt hat, das überwunden werden muss, ist uns klar. Ohne Kampf kein Sieg. Und ohne Sieg keine Krone. Aber Gott, der den Sieg verleiht und der uns ja trägt nach diesem Wort, denn nicht die Zweige tragen die Wurzel, die Zweige tragen die Frucht, aber die Wurzel, der Stamm, trägt die Zweige. Und so können wir aus seiner Fülle auch heute Gnade um Gnade nehmen. Ich bin von dem Wort, das wir gestern Abend betrachtet haben, selbst überrascht und überwältigt gewesen. Wir können Bibelstellen oft gelesen haben. Und plötzlich lässt Gott Licht von oben darüber scheinen, bringt sie in ihrer göttlichen Bedeutung hervor und lässt uns sehen, dass wir hineingefügt worden sind in das, was er in diesen Tagen tut. Ehe wir in die Betrachtung hineingehen, möchte ich doch das Wort aus Hesekiel 12 lesen. Es geht uns ja darum, dass wir biblische Prophetie mit dem, was Gott jetzt tut, verbinden, weil wir in einem prophetischen Zeitalter leben. Ich hatte dieses Wort am Sonntag in Zürich gelesen und es ging mir ebenfalls sehr zu Herzen. Hesekiel Kapitel 12 von Vers 22. Menschensohn, was für eine Redensart ist da bei euch im Lande Israel im Gebrauch, dass man sagt, die Zeit zieht sich Tag für Tag hin und alle Weissagung wird hinfällig. Darum sage du, sage zu ihnen, so hat Gott, der Herr, gesprochen. Ich will dieser Redensart ein Ende machen. Man soll sie in Israel nicht länger im Munde führen. Sage ihnen vielmehr, nahe herbeigekommen ist die Zeit und die Erfüllung aller Weissagungen. Amen. Denn es wird hinfort keine täuschende Weissagung und keine trügerische Prophezeiung mehr im Hause Israel geben, sondern ich, der Herr, werde reden, und was ich rede, das wird auch eintreffen, und zwar ohne längeren Verzug. Ja, noch in euren Tagen, du widerspenstiges Geschlecht, werde ich einen Ausspruch tun und ihn auch zur Ausführung bringen. So lautet der Ausspruch Gottes des Herrn. Was mich in diesem Wort so besonders bewegt hat, ist, dass man dort sagte, die Zeit zieht sich Tag für Tag hin, die Weissagung ist hinfällig geworden, es geschieht überhaupt nichts, wir haben in all den Jahren gewartet und nichts gesehen. Und so spricht der Herr durch den Propheten Hesekiel, darum sage zu ihnen, ich will dieser Redensart ein Ende machen, weil diese Art zu reden Gott beleidigt, weil diese Art zu reden im Unglauben geschieht. Der Glaube spricht in seinem Herzen, auch wenn die Weissagung auf sich warten lässt, so harre ihrer, denn sie trifft gewiss ein und hastet dem Ziele entgegen. Der Unglaube sagt, ja, nun sind es fast 20 Jahre her, seitdem Bruder Branham seinen Dienst getan hat und all diese Dinge in Aussicht stellte. Und wir haben auf dies und auf jenes gewartet und es geschah nichts. Ich möchte nicht sagen, dass nichts geschah. Es geschah vieles, vielleicht anders, wie wir es erwartet haben, Aber wer sind wir, dass wir Gott sagen könnten, wie er die Dinge zu tun hat? Alles geht an ihm vorüber. Und wenn wir den Weg unseres Herrn betrachten, dann hätten wir allesamt einen anderen Weg vorgeschlagen. Wir hätten mit Petrus gesagt, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Aber das war sein Weg. Er als das Haupt ging ihn. Das ist unser Weg als Gemeinde. Wir haben diesen Weg zu gehen. Und wohl dem, der erkennt, dass es der Weg Gottes ist. Aber hier kommt's dann, mit Macht spricht der Herr. Darum sage ihnen, so hat Gott der Herr gesprochen, ich will dieser Redensart ein Ende machen. Ich kann nur hinzufügen, o Gott, tue es bald. Mach diese Redensart, die oft ernst und gut gemeint ist und die aus dem tiefen Schrei der Seele hervorkommt, aber mach ihr ein Ende, weil sie im Unglauben geschieht. Gott will durch Glauben geehrt werden. Der Unglaube reißt herunter, der Glaube baut auf. Es heißt weiter, man soll sie in Israel nicht länger im Munde führen. Mag sie in allen Gemeinden überall im Munde geführt werden, aber im Volke Gottes soll sie nicht mehr zu hören sein. Und dann spricht der Herr, nahe herbeigekommen ist die Zeit und die Erfüllung aller Weissagungen. Halleluja, preis sei Gott. Nicht der menschlichen Dinge, die gesagt wurden, sondern alles dessen, was Gott vorausgesagt hat. Er steht zu seinem Wort, er wacht darüber. Und dann kommt noch ein Gedanke von größter Bedeutung. Wenn die Zeit Gottes gekommen ist und wir die Erfüllung aller Weissagungen der Schrift erleben werden, wird Vers 24 sich erfüllen. Denn es wird hinfort keine täuschende Weissagung und keine trügerische Prophezeiung mehr im Hause Israel geben, sondern ich, der Herr, werde reden, und was ich rede, das wird auch eintreffen, und zwar ohne längeren Verzug. Wenn wir enttäuscht worden sind, dann du an dir, ich an mir, wir aneinander, aber nicht an Gott. Keiner, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt, kann enttäuscht werden. Im Gegenteil, wer ihm vertraut, wird heiteren Sinnes, so sagt es die Heilige Schrift. Lasst uns nun mit diesem Fundament, das wir wiedergelegt haben, weil es sich um biblische Prophetie handelt, die sich erfüllen wird, zu dem Thema kommen, das wir gestern begonnen haben. Und wir lesen dazu aus dem Johannesevangelium, dem 16. Kapitel, Vers 33. Johannes 16, Vers 33. Aber lasst uns während dieser Betrachtung daran denken, dass Gott zu uns spricht und dass wir dazu gehören dürfen aus Gnaden. Wir haben gestern aus den drei Bibelstellen die Kriterien hervorgehoben, die dafür notwendig sind. Und alle, die hier waren, haben's gehört. Und soweit wir es zu beurteilen vermögen, können wir uns von Gott da einstufen lassen. Denn nicht, wie wir uns betrachten oder einstufen, sondern wie Gott es tut, so ist es recht. Johannes 16, 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habet. In der Welt habt ihr Bedrängnis oder Angst. Doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es geht einfach darum, dass die Überwinderschar erkennt, dass Jesus Christus überwunden hat und dass wir in ihm waren und dass er in uns ist, als der Sieger und Überwinder, als der, der dem Tode die Macht genommen hat und die Schlüssel des Todes und der Hölle hat. Wir stehen nicht außerhalb, wir stehen innerhalb, wir gehören in das Haus Gottes, in die Gemeinde Gottes, in den Leib Jesu Christi. Alle, die zum Leibe Jesu Christi gehören, über die ist das Gericht Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn, auf Golgatha ergangen. Er hat unseren Platz eingenommen, damit wir seinen Platz aus Gnaden einnehmen können und uns hier jetzt als Söhne und Töchter Gottes erweisen. Wollen wir daran denken, was hier geschrieben steht? Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habet. Frieden mit Gott ist nur in Jesus Christus, unserem Herrn. Und deshalb steht geschrieben, er ist unser Friede. Und der Liederdichter singt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Jetzt kommt's. In der Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es gibt keinen Gläubigen, der die Brust hervortun könnte und sich einbilden, über allem zu stehen, alles schon bewältigt und überwunden zu haben. Aber wir glauben, dass der, der in uns ist, mächtiger ist als der, der in der Welt ist. Und wir glauben, dass seine Siegesmacht und dass seine Überwinderkraft auch in uns, den Gläubigen, mächtig werden wird. In 1. Johannes im 5. Kapitel lesen wir folgende Worte, die wir ebenfalls zu Herzen nehmen wollen. 1. Johannes, Kapitel 5, zunächst Vers 4. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott erzeugt, oder die andere Übersetzung sagt, geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist die Siegesmacht, welche die Welt überwunden hat, unser Glaube. Unser Glaube ist aber nicht an uns und unser Können und unser Wollen. Unser Glaube ist in Jesus Christus, unserem Herrn, verankert. In dem Sieger von Golgatha, in dem großen Überwinder, der sogar das Gefängnis gefangen geführt hat und den Menschen Gaben gegeben. Hier geht es um die, die aus Gott geboren sind. Sie überwinden die Welt. In Vers 1 steht im gleichen Kapitel, jeder, der da glaubt, dass Jesus der Gottgesalbte, der Messias ist, der ist aus Gott geboren, und jeder, der seinen Vater liebt, liebt auch dessen Kinder. Wir haben dieses Wort schon an dieser Stätte betont. Alle, die aus Gott geboren sind, lieben ihren gemeinsamen Vater. Sie rufen Abba, Vater, und sie lieben einander als Brüder und Schwestern in der göttlichen Liebe. Und so wie Gott uns in Christo nichts anrechnen konnte, so rechnen wir einander nichts an. Gott hat alles beglichen und wir nehmen uns einander an in Jesus Christus, unserem Herrn, so wie wir sind, denn so hat Gott uns angenommen. Es geht hier nicht um die äußeren Fehler, die jemand tun kann in seinem Leibe. Es geht um die Seele, um das, was Gott in uns getan hat, dass wir alle noch auf die Verwandlung unserer Leibe warten, das wissen wir. Aber ebenfalls sollten wir wissen, dass Gott neues, göttliches Leben in uns hineingelegt hat. Und wenn das geschah, dass wir zu Kindern Gottes geworden sind, dann lieben wir Gott. Und die Schrift sagt, und lieben alle seine Kinder. Das ist Gottes Wort. Das ist Gottes heiliges Wort. Und ich füge hier noch eine andere Bibelstelle hinzu. Und die lautet, dass wir sogar diejenigen lieben können, die es eventuell nicht sind, die unsere Feinde sein mögen. Aber umgekehrt ist es nicht möglich. Es gibt zwei verschiedene Samen. Kain hat nicht lieben können, er hat sich auf den Kopf und auf die Beine stellen können, lieben konnte er nicht, weil er vom Bösen war. Aber wir sollen ja den Bösen überwinden. Wir sollen nicht vom Bösen überwunden werden, wir sollen den Bösen überwinden. Wir kommen noch darauf. Also, Kinder Gottes, die aus Gott geboren, aus Gott gezeugt sind, lieben alle, die aus Gott gezeugt und geboren sind. Das ist Gottes Wort. Und niemand erwarte von uns, dass wir dir oder mir Recht geben. Wir haben Gott Recht zu geben und zu glauben, was sein heiliges Wort sagt. Und wer Mühe hat, sein Wort zu glauben, prüfe, ob sein Wort in ihm dauernd wohnt. Er prüfe sich, ob er die Sprache Gottes spricht oder eigenen menschlichen Gedanken nachläuft. Wir haben es mit Gott zu tun. Der Glaube ist die Siegesmacht, welche die Welt überwunden hat. Kann das sein, dass wir bis jetzt den Glauben, der den Heiligen ein für allemal geschenkt und übergeben worden ist, noch gar nicht so recht zur Anwendung gebracht haben? Kann es sein, dass die Gläubigen immer wieder durch den Unglauben heruntergerissen werden und sich nicht im Glauben aufschwingen können? Auch hier müssen wir Gott in unserem Inneren Recht geben, auch wenn die irdischen Umstände dagegen sprechen. Die irdischen Umstände sind zeitlich und vergänglich und sie sind Lügen. Was Gott in seinem Worte gesagt hat, ist die ewige Wahrheit. Und hier steht's: Denn alles, was aus Gott erzeugt oder geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist die Siegesmacht, welche die Welt überwunden hat, unser Glaube. Warum überwunden hat? Warum nicht überwinden wird? Hier ist uns vor Augen geführt worden, dass es sich um ein vollbrachtes, um ein vollendetes Erlösungswerk handelt. Gott wird nicht erst tun. Glaubt es mir, ich habe manchmal den Eindruck, dass in protestantischen Kreisen viel römischer Glaube da ist. Die glauben, dass sich Jesus Christus immer wieder neu da im Messopfer opfert. Nein, er hat sich ein für allemal geopfert, hat sein heiliges Blut vergossen und hat sich dann auf den Gnadenthron gesetzt. Ein Liederdichter singt: Nun ist der Thron der Gnade mit Opferblut besprengt. Wir haben nicht zu beten, Herr, erlöse oder erhilf, sondern Herr, verkläre mir die Erlösung. Mache mir groß und die Bedeutung dessen, was du getan hast, lass mich erkennen. Ein für allemal hat der Herr sich geopfert, hat eine totale und völlige Erlösung gebracht und hat sich dann zu Rechten der Majestät gesetzt. Lasst uns im 2. Petrus, im 2. Kapitel, dort den 19. Vers lesen. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 19. Hier steht Folgendes geschrieben. 2. Petrus, 2, Vers 19. Sie verheißen ihnen Freiheit, während sie selbst doch Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand im Kampf überwunden wird, dem ist er auch als Sklave verfallen. Wir haben das schon gestern hier gesagt. Bei der Auseinandersetzung Davids mit Goliath ging es um die Entscheidung von den zwei verschiedenen Seiten. Hier war das Volk Gottes, David, an ihrer Spitze. Dort die Philister oder wer immer es war mit Goliath. Und der Kampf für alle wurde von Zweien entschieden. So geschah es am Kreuz auf Golgatha. Satan war dort und unser Herr war dort. Der Herr stand auf der Seite der Seinen, weil kein Prophet in der Lage gewesen wäre, diesen Kampf mit Satan zu führen. Alle waren ja in gleicher Weise in diese Welt hineingeboren worden. Dort ist die Entscheidung gefallen. Und hier lesen wir, wer von wem im Kampf überwunden wird, der muss ihm versklavt dienen. Glauben wir es doch heute, dass die Auseinandersetzung auf Golgatha ein völliger Sieg unseres Herrn und damit ein Sieg für das Volk Gottes war, ein Sieg Gottes für dich und für mich. Und wenn wir in diesem Glauben dem Herrn vertrauen, dann wird der Glaube zur Siegesmacht werden. Der Glaube an das vollbrachte Erlösungswerk. Der Glaube an die Versöhnung. Der Glaube, dass wir dem Feinde entrissen worden sind und dass wir auf der Seite Gottes stehen können. Wollen wir es nicht vergessen? Wer von jemand im Kampf überwältigt wird, der hat ihm zu dienen, der hat sich ihm zu fügen. Das war die Vereinbarung zwischen David und Goliath. Wenn du siegst, wird dein Volk mir untertan sein. Ihr kennt ja alle die Geschichte. Auf Golgatha hat eine Auseinandersetzung stattgefunden. Satan und die ganze Hölle war los, aber auch Gott war gegenwärtig. Gott war in Christo und hat die Welt mit sich selber versöhnt und hat unsere Übertretungen vergeben und gesöhnt. Das Blut des Lammes ist geflossen und so wie es glauben, sind wir gerechtfertigt worden. Der wahre Glaube ist keine Theorie, er zieht das göttliche Erlebnis nach sich. Glaubt ihr alle, dass die Auseinandersetzung stattgefunden hat? Amen. Glaubt ihr alle, dass Jesus Christus der Schlange den Kopf zertreten hat? Amen. Glaubt ihr alle, dass er über die Macht der Hölle gesiegt hat? Amen. Ich frage euch, für wen hat er gesiegt? Für dich und für mich. Damit wir Sieger werden können. Für wen hat er überwunden? Damit wir überwinden können. Wir sind doch in seinem Plan gewesen. Er hat doch nichts für sich getan. Er bedurfte keiner Erlösung. Wir waren die Verlorenen. Wir waren es, für die er alles getan hat. Römer, Kapitel 12, Vers 21. Römer, Kapitel 12, Vers 21. Hier lesen wir, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Man kann die vorherigen Verse lesen, was da alles aufgelistet ist, Aber hier geht es ja um unser Thema, überwinden. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das können nur Menschen, die wirklich das von Gott Kommende in sich aufgenommen haben. Menschen, die aus Gott geboren sind, sie haben diese Kraft bekommen, das Böse durch das Gute zu überwinden. Aber hier wird an uns die Mahnung gerichtet, auf der Hut zu sein. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Vielleicht soll ich doch die Verse lesen von Vers 17. Römer 12 von Vers 17. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen löblich ist. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächet euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken, denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und dahinter steht der Vers, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Es gibt eine Überwinderschar auf Erden, die gleicht dem Abel und dem gesamten göttlichen Samen, der das Wort Gottes getragen hat. Niemand konnte Böses mit Bösem vergelten oder Scheltwort mit Scheltwort. Vieles haben sie auf sich genommen, gingen dahin mit Weinen und trugen trotzdem den edlen Samen. Wir haben es begriffen, dass die irdischen Dinge nicht wert sind, dass man sich damit befasst, um dadurch des Göttlichen verlustig zu gehen. Nein, wir lassen das Irdische, soweit es uns Gott schenkt und dabei hilft, rechts und links liegen und gehen vorwärts mit dem Herrn. Umso mehr, da wir wissen, dass sich dieser Tag naht. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Dann kann man sogar Menschen segnen, die einen fluchen. Dann geschehen Dinge, die dem Verstande absolut zuwiderlaufen. Und man fragt sich dann, bist du noch gescheit? Vielleicht in dem Augenblick nicht, aber gläubig. Und ich möchte lieber gläubig sein und dem Worte Gottes nachkommen, als mich selber als Weise einzustufen, dass mir dies oder jenes gut gelungen sei. Nein, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Sind wir dazu bereit? Wir sprechen ja vom Überwinden. Und wenn überwunden werden soll, dann sind manchmal hohe Hürden, die da genommen werden müssen. Aber dann sollen wir nicht klagen, wir sollen Gott um Kraft bitten, dass er uns helfen möge, das Rechte zu tun. In Römer 8, Vers 37 lesen wir, Römer 8, Vers 37, hier steht folgendes herrliche Wort. Vorher hat der Apostel einiges aufgeführt, wie es ihm ergangen ist, durch welche Prüfungen er hindurchzugehen hat. Und vielleicht lesen wir doch von Vers 35. Wer will uns von der Liebe Christi scheiden, etwa Trübsal oder Bedrängnis, Verfolgung oder Hunger oder Mangel an Kleidung, Gefahr oder Henkerbeil, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir den ganzen Tag gemordet. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Nein, in dem allem siegen wir weitaus durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch sonst irgendetwas Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Hinter diese Bibelstelle habe ich schon vor Jahren mit einem schwarzen Stift Amen dahinter geschrieben. So ist es, so sei es. In ihm überwinden wir weit, ja durch den, der uns geliebt hat, herausgeliebt hat. Es steht geschrieben, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Nicht wir haben ihn gesucht, er hat uns gesucht. Wir haben ihn nicht gerufen, er hat uns gerufen. Er hat uns sein Wort und seinen Willen offenbart. In dem allem, was hier so geschrieben steht, an Sorgen und Nöten, an Trübsalen und Bedrängnissen, an Verfolgungen, an Mangel hier und Gefahr dort, Henkerbeil hier und Gefängnis dort. In dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und an anderer Stelle schreibt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Er, der uns geliebt hat, macht uns mächtig. Wir sind ohnmächtig, aber er macht uns mächtig. Wir sind schwach, er macht uns stark. Wir sind mutlos, er gibt uns Mut. Wir wissen die Richtung nicht, aber er weist sie uns, damit wir sie aus Gnaden gehen können. Haben wir den Mut, auch zu diesem Wort Ja zu sagen? Ich überwinde weit durch den, der mich geliebt hat. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus, der Sieger von Golgatha in uns. Von der Überwinderschar, Offenbarung 15. Hier steht von Vers 2 geschrieben, Offenbarung 15 von Vers 2. Und ich sah etwas wie ein kristallnes Meer, das mit Feuer durchmengt war. Und ich sah die, welche den Sieg über das Tier und sein Bild und über seine Namenszahl errungen hatten, an dem kristallnen Meer stehen, mit Harfen Gottes in der Hand. Sie sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes mit den Worten, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Eine Überwinderschar aus dem Alten und Neuen Testament vor dem kristallnen Meer in der Herrlichkeit Gottes. Sie singen das Lied Moses, dadurch wird das Alte Testament mit all denen, die aus der Zeit dabei sein werden, und das Lied des Lammes mit all denen aus dem Neuen Testament. Gemeinsam singen wir dann, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Da haben wir nur einen Wunsch. Herr, lass uns deine Wege wissen. Rede mit uns durch dein Wort. Lass uns die Zeit und Stunde, in der wir leben, erkennen, überwinden. Manches musst du in dir und ich in mir überwinden. Manches müssen wir um uns herum überwinden. Einiges mag irdischer Natur sein, anderes mag geistlicher Natur sein. Ein Auseinandersetzen findet statt. Aber wir haben die glorreiche Verheißung, so zu überwinden, wie er überwunden hat. Und wir haben die Verheißung, mit ihm auf seinem Throne zu sitzen. Wer kann's glauben? Ich höre kein Amen. Das ist doch wahr, weil er es gesagt hat. Würde es irgendein Mensch heute sagen, dann könnte man Zweifel anmelden. Der Plan Gottes ist nicht unklar. Wenn verborgen bleibt, was Gott vorhat, dann nur bei denen, die verloren gehen. Aber bei denen, die zum Glauben gekommen sind, wird die Schrift erleuchtet. Der Plan Gottes wird klar. Sein Weg ist deutlich zu sehen. Weil Gott die Dinge im Voraus geordnet hat, deshalb werden sie geschehen. Ich glaube, es war Mittwochabend, als Bruder Ross hier aus dem Psalm las, dass Menschen sich Dinge vornehmen, Pläne machen, und dann heißt, geht der Odem ihnen aus, dann ist es aus mit ihren Plänen. Am gleichen Tage ist der größte Plan eines Menschen beendet, wenn sein Odem ausgeht. Und da wurde uns groß. Am selben Tage, zu derselben Stunde, als unser Herr seinen Geist aufgab und sprach, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Da war seine Sache nicht zu Ende, da hat sie doch erst begonnen. Wir sehen da den Unterschied zwischen dem Herrn und den Menschen. Mit seinem Tode begann es, ja so recht. Denn in seinem Tode hat er mit dem Tode und mit dem Teufel abgerechnet und hat uns, die wir in der Gewalt des Todes waren, befreit. An demselben Tage, an dem er den Geist aufgab. Und es finster wurde auf Erden und die Menschen meinen mussten, jetzt ist alles in Brüche gegangen. Jetzt ist alles zu Ende. An dem Tage begann Gott. Mitten in diese Finsternis hat er das Machtwort hineingesprochen. Es werde Licht und es ward Licht. Als die Frauen des Morgens zum Grabe kamen, war es leer. Er, der gestorben war, ist auferstanden und er lebt noch heute. Er spricht mit uns, er offenbart sich uns, er führt uns in sein Wort und in seinen Willen ein. Sie haben überwunden. Nehmen wir aus 1. Johannes, dem 4. Kapitel, noch einige Verse. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott, Kindlein, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, stärker ist, als der in der Welt ist. Hier ist eine geistliche Auseinandersetzung, die uns allen absolut nicht erspart bleiben wird. Alle, die aus Gott sind, bleiben in Gott. Das haben wir gestern aus dem Wort in 1. Johannes Kapitel 2 sehr deutlich betrachtet. Vielleicht sollten wir es noch einmal lesen. Mir ist es groß geworden und ich meine, es hatte uns allen sehr viel zu sagen. 1. Johannes 2, von Vers 13. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Dazu sagen wir nochmals Amen. Ich schreibe euch, ihr Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und wir sagen wieder Amen dazu, weil wir es glauben. Ich habe euch, ihr Kindlein, geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Dazu sagen wir wieder Amen. Wir rätseln nicht, wir raten nicht. Wir glauben, dass der Vater sich im Sohne geoffenbart hat und dass wir erlöst worden sind. In Vers 14 steht, ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes dauernd in euch wohnt und ihr den Bösen überwunden habt. Für mich haben diese Worte eine ganz große Bedeutung. Nicht überwinden nach eigener Art, sondern in diesen geistlichen, göttlichen Kampf hineinzukommen, ihn in rechter Weise mit dem Worte Gottes zu führen. Und dabei nicht nur mit einer Stelle, auch das haben wir gesagt, auf die kann sich Satan jederzeit berufen, wie er es bei dem Herrn getan hat. Der Herr ging sofort zur nächsten Bibelstelle und ich habe es irgendwo gelesen, schreibe es jetzt auch, es sind wohl 845 Zitate, wenn ich die Zahl recht im Griff habe, aus dem Alten Testament im Neuen verwendet worden. Immer wieder hat unser Herr und die Apostel das Wort des Alten Testaments genommen, um im Neuen zu bestätigen, zu beweisen, dass sich hier die Heilige Schrift erfüllt. Und so sind wir in diesen geistlichen Kampf hineingestellt worden. Wann begann er? Was sagt Bruder Brennen? Jedes Mal, wenn ein Siegel geöffnet wurde und biblische Wahrheiten kundgetan wurden, erscholl eine Posaune, ein geistlicher Kampf setzte ein. Und wenn jetzt alle Dinge zusammengefasst werden müssen, alles das, was Gott geoffenbart hat, dann müssen wir uns auf den schlimmsten geistlichen Kampf gefasst machen, den es je auf Erden gegeben hat. Aber gleichzeitig auf den größten Sieg, auf den herrlichsten Triumph. Je gewaltiger ein Krieg ist, umso gewaltiger ist dann entweder Niederlage oder Sieg. In den Weltkriegen gab es Weltsiege oder Weltverlierer. Wir sind nun auf der Siegesseite und befassen uns nicht mit den Verlierern. Nein, das sage ich nicht aus Überhebung und nicht in Vermessenheit. Ich behaupte, dass wir auf der Seite Gottes stehen. Ich behaupte, dass wir in der geoffenbarten Wahrheit des Wortes Gottes Fuß gefasst und Wurzel geschlagen haben. Ich glaube, dass wir nicht frommen Fabeln und Deutungen folgen, sondern der Macht des Wortes Gottes, des prophetischen Wortes. Und wir werden die Erfüllung desselben erleben. Auch damit möchte ich jetzt nicht urteilen, obwohl ich genau weiß, dass es immer Menschen geben wird, die etwas missverstehen werden. Das ist nun einmal so. Der Herr war der meist missverstandenste auf Erden. Wo er war, wo er ging und was es war. Es waren Menschen da, die ihn missverstanden haben. Aber irgendjemand, der bei den Versammlungen in dem Zelt in dieser Stadt war, die irgendwann mal stattgefunden haben, der sagte, es sei von vorne gesagt worden, dass in Amerika über 30 verschiedene Richtungen innerhalb der Botschaft sind. Ich wiederhole, ich kann euch den Mann mit Namen nennen, der dort war und es mir sagt. Ich habe es persönlich nicht gehört, ich weiß es ja zum Teil auch. Ihr Lieben, vielleicht war jemand von euch da, könnt ihr die Hand heben, wenn ihr es gehört habt, braucht es aber nicht. Danke, ich danke euch für die Aufrichtigkeit. Herzlichen Dank, Gott lässt allen Aufrichtigen gelingen. Aber lasst es mich hier sagen. Mich interessieren 30 und 300 nicht. Mich interessiert nur die eine Frage. Befinden wir uns im Wort der Wahrheit und nicht auf irgendeinem Gleis, das irgendwo hinführt, wovon die Menschen nicht wissen, wo es endet? Niemand wird mir klar machen können, dass es so viele Richtungen geben kann, die dann irgendwann zum Ziele führen. Nie und nimmer. Gott hat nur eine Richtung. Und ich beziehe mich hier nicht auf mich, wenn, dann einzig und allein auf den Dienst des Wortes. Amen. Aber ihr könnt die Heilige Schrift lesen und ihr findet, wie über Abel und Henoch und Abraham und Isaak und Jakob und Mose und Josua, über die Richter, über die Propheten bis hin zu Malachi. Eine ununterbrochene Linie Gottes geht wie ein roter Faden. Und als dann die Zeit der Erfüllung kam, war es genauso. Johannes trat auf, der Herr trat auf, die Apostel traten auf. Alles verlief in eine Richtung, nämlich in der göttlichen Richtung. Und so glauben wir es für diese Zeit. Wir glauben so Gewisses in den Tagen Bruder Brennens. Zunächst gab es nur eine Richtung, nämlich als er allein auftrat. Da war hundertprozentig nur eine einzige Richtung. Und ich kenne ja die Dinge vom Anfang an aus den ersten Versammlungen, die man auf den ganz alten Bändern mithören kann. Es gab eine einzige Richtung. Und dann kamen die Nachahmer. Und Bruder Brennan erwähnt es in der Predigt, die noch in diesem Jahr herauskommen wird. Es schmerzte ihn, aber er konnte nichts machen. Er musste all die Dinge gewähren lassen. Aber eins ist sicher, immer kommt das Original zuerst. Und dann kommen all die Kopien. Und wir wissen, dass Gott auch in dieser Zeit ein Absolut haben muss. Und es auch hat. Amen. Und was sagte Bruder Brennan? Er sagte nicht, ich bin das Absolut, sondern mein Absolut ist das Wort. Amen. Was soll ich heute sagen? Nicht ich bin das Absolut, das weiß Gott und auch alle Menschen. Aber das eine wissen wir alle. Gottes Wort ist mein und dein. Es ist unser Absolut. Amen. Und darüber wird Gott nicht hinausgehen. Und wer darüber hinausgeht, so sagt die Heilige Schrift, der hat Gott nicht. Gut, ja, wenn das auch stimmt, aber es gibt Leute, die glauben das nicht mehr. Die glauben das nicht mehr. Wenn da geschrieben steht, wer darüber hinausgeht, hat Gott nicht. Die lesen das, vergessen es und jubeln und preisen, tanzen, fühlen sich wohl. Und da steht, der hat Gott nicht. Ja, wenn er Gott nicht hat, was hat er dann? Wenn er das Wort nicht hat, was hat er dann? Wenn er Wahrheit nicht hat, was hat er dann? Nein, hier kommen wir zu einer ganz ernsten Sache. Nochmal sei es gesagt, nicht um eines Menschen willen, sondern damit die göttliche Richtung irgendwie in ein Lot gebracht wird, ist es absolut erforderlich, die göttlichen Wege zu betrachten. Und aus der Vergangenheit zu ersehen, was Gott gegenwärtig tut. Anders ist es nicht möglich. Sonst werden wir hin und her gerissen. Wenn der redet, dann hat er recht. Und wenn der, dann auch und jeder. Und dann haben zig Menschen recht. Und wo bleibt das Recht Gottes? Wo ist Gott im Recht? Nur da, wo er unter seinem Volke zu seinem Recht kommen kann. Und das möchten wir von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass Gott zu seinem Recht kommt, dass die Richtung stimmt. Und sie kann nur dann stimmen, wenn sie mit dem Worte Gottes übereinstimmt. Und das Wort hat mit Deutungen nichts zu tun. Das hat schon der Prophet Jesaja gesagt. Was hat das Stroh mit dem Weizen gemeinsam? Von Gott kommt das Wort. Und das Wort haben wir aufgenommen. Von dir haben wir gemeinsam gelesen, dass wir den erkannt haben, der von Anfang an war. Und uns ist geschrieben worden, wir sind stark geworden. Und dann kommt die Begründung. Und das Wort Gottes dauernd in euch wohnt. Und ihr den Bösen überwunden habt. Überwinden können nur diejenigen, die das Wort Gottes in sich aufgenommen haben und nichts anderes hineinlassen und auch nicht zugeben, dass irgendeine Vermischung geschieht. Fassen wir es zusammen. Es geht um das Überwinden. Und wir haben die Vielfalt dessen gesehen, was überwunden werden muss. Die Welt, alles, was uns als Hindernis entgegensteht, aber auch alle um uns herum falschen Lehren, die ja auf eine falsche Inspiration zurückzuführen sind und damit die Erklärung der Gesamtsituation von heute. Wenn Gott mit mir ist und ich bin in irgendeiner Sache anderer Meinung, dann brauche ich doch nicht zu hassen. Dann sind doch all die Dinge fehl am Platze, die nun längst offenbar und kund geworden sind. Nein, wenn Gott mit uns ist, dann haben wir Mitleid, tiefes Mitgefühl mit allen, die vielleicht nur vorübergehend mitgerissen worden sind von irgendwelchen Begeisterungen, die sie irgendwann eventuell doch erkennen werden. Denn hier haben wir noch ein Wort. Und das ist im gleichen Kapitel 1. Johannes 2, Vers 21. Ich habe euch nicht geschrieben, weil euch die Wahrheit unbekannt ist. Im Gegenteil, weil ihr sie kennt. Und auch dass keine Lüge ihren Ursprung aus der Wahrheit hat. Wir glauben, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Und wir glauben, dass alle, die dem Herrn wirklich nachfolgen und nicht eine Idee oder Deutung, sondern dem Herrn, dass sie nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben werden. Gott wird uns Unterscheidung geben. Ich habe das hier einmal wohl gesagt, wenn wir um die Gabe der Unterscheidung bitten, dann nicht getrennt vom Worte Gottes, sondern immer gebunden an das Wort Gottes. Wenn zum Beispiel im ersten Sendschreiben geschrieben steht, du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgaben und hast Lügner in ihnen erkannt. Was war da die Gabe der Unterscheidung? Sehr schlicht und einfach. Sie haben die Verkündigung verglichen mit der ursprünglichen Verkündigung der Apostel. Und da brauchten sie sich gar nicht rühmen, die Gabe der Unterscheidung zu haben. Die Unterscheidung wurde ihnen von Gott ins Herz hineingelegt. Da war eine Bremse, da war ein Stoppschild. Man merkt es, Moment mal, diese Leute predigen ja gar nicht, wie Paulus gepredigt hat. Und da gab's kein Federlesen, ruckzuck, man sagte ihnen, ihr seid Lügner und falsche Apostel. Heute suchen wir 100 Entschuldigungen. Ist das der Weg Gottes? Nein, mit Entschuldigungen wird niemand das Ziel erreichen. Wir haben nur eins zu tun, und das lege ich den Leuten immer wieder ans Herz. Vergleicht das, was heute gepredigt wird, mit dem, was alle Propheten und Apostel und was Bruder Brenhem gepredigt hat. Vergleicht es. Und wer wirklich einen reellen Vergleich vornimmt, dem werden die Haare zu Berge stehen, wie weit die Dinge sich voneinander entwickelt haben. Und da nützt keine Berufung auf Apostel oder Propheten oder gar auf den Herrn. Die Tatsachen sprechen für sich. Gott hat eine Überwinderschar, zu der möchten wir gehören. Und auch hier haben wir gesehen, muss Wort und Geist, muss Offenbarung und alles, was von Gott stimmt. Es muss gemeinsam aufgenommen und die Auswirkungen müssen wir alle erleben. Deshalb steht's geschrieben, sie haben ihn, den Feind, überwunden durch das Blut des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Wir bleiben auf dem Worte Gottes stehen bis ans Ende. So wahr Gott uns helfe. Das ist unser tiefstes Sehnen, das wir haben. Denn alle Dinge sind durch das Wort geworden. Auch die Vollendung der Gemeinde, die Vollendung der Braut wird nicht in einer Nacht- und Nebelaktion, die ein bisschen eingehüllt werden muss in Offenbarung und Geheimnis dies und da. Nein, es wird sich auf Schritt und Tritt Gottes Wort an uns erfüllen, bis zu dem Augenblick, wo wir vom Glauben zum Schauen kommen und aus dieser sterblichen Hölle verwandelt werden. Auch das wird keine Sache sein, die nicht vorher gesagt wurde. Alles ist im Voraus gesagt worden, bis hin zu unserer Verwandlung und Entrückung, bis hin zu der Begegnung dem Herrn in der Luft. Und das Schöne ist, dass wir von uns nicht in Anspruch stellen, allein selig machend zu glauben. Nein, wir glauben für alle anderen auch, dass auch sie selig werden können und dass der Herr sie führt. Ihr wisst, wenn fanatische Geister hereinkommen, dann heißt es, wenn du das nicht glaubst, dann bist du nicht dabei. Ja, wer hat uns zu Himmelsvermessern gemacht? Wer verteilt denn die Plätze? Wer ordnet sie an? Wer ordnet sie ein? Sind alles törichte Dinge. Nein, wir verkündigen das Wort Gottes und überlassen es Gott durch seinen Geist in den Einzelnen zu wirken. Und dann sind wir im Gleichschritt. Dann werden wir von Gott gelehrt. Ihr wisst, ich komme nicht in eure Häuser. Ich bin in kein einziges Haus gegangen, um dort jemanden zu überzeugen. Nein, das mache ich nicht. Das machen andere. Und von denen steht's in der Bibel schon im Voraus geschrieben. Die Verkündigung des Wortes Gottes geschieht frei und offen, wie Jesus damals sagte, nichts habe ich im Geheimen gelehrt, sondern im Tempel habe ich gelehrt und so weiter. So tun wir es auch hier. Wir verkündigen die Wahrheit Gottes frei und offen. Und ich gestehe es euch, ich habe keine Sonderoffenbarungen zu präsentieren. Aber die Offenbarung Jesu Christi, die Offenbarung Gottes in Christo, die Offenbarung seines Wortes und seines Willens und alles, was dazu gehört, ist mir kostbar geworden. Und so allein können wir zu dieser geistlichen Einheit gelangen. Möge es Gott in deinem und in meinem Herzen und Leben gelingen, uns zu überwindern zu machen. Wir haben gelesen, dort wird die Schar am kristallenen Meer sein. Glaubst du, dass die Dinge, die Gott alle im Voraus sah und ordnete, dass sie so in Erfüllung gehen werden? Dann sag Amen. Ich glaube es. Ich kann nicht anders. Ich habe zu glauben, wie die Schrift es gesagt hat. Genau so wird es sein. Ich werde heute Nachmittag einige Schriftstellen lesen. Und ich bin überzeugt, Gott wird uns im Glauben so mächtig stärken und segnen, dass alle wirklich vom Ersten bis zum Letzten zutiefst bewegt sein werden. Menschenworte werden nichts ausrichten, aber Gottes Wort kehrt nicht leer zurück, sondern richtet das aus, wozu Gott es gesandt hat. Und die Botschaft der Endzeit ist dazu gesandt worden, um dem Volke Gottes in der Endzeit die Verheißungen Gottes, die in seinem Worte geschrieben sind, vor Augen zu führen. Wie ich oft genug sagte, Bruder Brenhim war kein Fantast. Er war ein Wortprophet. Und das Wort des Herrn geschieht oder geschah zu den Propheten. Und so glauben wir es von ganzem Herzen. Auch wir sind keine Fantasten, die hier oder da vor Begeisterung hingehen oder laufen. Wir folgen dem Herrn. Wir glauben sein Wort und möchten, dass alle Verheißungen, wie wir es gelesen haben, im Propheten Hesekiel, wohl im 12. Kapitel, die Zeit, dass sich alles hinzieht und nichts geschieht, soll ein Ende haben. Gott spricht, ich, der Herr, werde reden. Und was ich sage, das wird sich erfüllen. Menschen haben so viel gesagt und nichts davon hat sich erfüllt. Aber Gott hat auch etwas gesagt. Er hat genug gesagt. Und alles, was er gesagt hat, wird sich erfüllen. Er wacht über seinem Wort und über denen, die es aufgenommen haben. Und er macht sie zu Überwindern, zu glaubenden, zu vertrauenden Menschen, zu Menschen, die ihm folgen und die auf seinen Wegen wandeln. Gehörst du dazu, gehöre ich dazu. Lasst mich heute, ehe wir schließen, aus dem einen Lied, das von der Überwindung redet, die letzten drei Strophen lesen. Wer überwindet, soll ganz weiß gekleidet und in das Lebensbuch geschrieben sein. Wer seinen Namen, wo seinen Namen nicht vertilgt noch scheidet, und er bekennen wird, du bist mein. Vor Gottes Throne wird ihm zum Lohne die Gnadenkrone des Heils geschenkt. Wer überwindet, soll ein Pfeiler bleiben im Tempel seines Gottes früh und spät. Er wird auf ihn den Namen Gottes schreiben, Jerusalems, das er erwählet hat. Seins Namenszeichen soll er erreichen und nimmer weichen, noch von ihm gehen. O Jesus, hilf du mir selbst überwinden, der Feinde Zahl ist groß. Ach komm, geschwind. Welt, Teufel, Fleisch und Blut samt seinen Sünden sind mir zu stark. O Herr, erhör dein Kind, so soll dort oben mein Geist dich loben, wenn ich erhoben den Sieg erlangt. Die Stunde kommt, wo die Siegesschar dort oben eingehen wird. Wer da überwindet, soll dies alles ererben. Wir dürfen aus Gnaden dazu gehören. Der Herr gab uns das Blut zur Erlösung. Er gab uns sein Wort. Er gab uns seinen Geist. Er hat uns mit allem ausgestattet und wird uns helfen, dass wir alles überwinden können, um dann in der Siegesschar eingereiht vor seinem Throne zu sein und mitzusingen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Willst du mitsingen? Dort, so glaube es hier. Glaube in deinem Herzen und sage es, Herr, ich danke dir, dass ich dazu gehören darf. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. So auch diesen Gottesdienst wollen wir nicht ausklingen lassen, ohne uns dessen bewusst worden zu sein, worüber Gott der Herr durch sein Wort und durch seinen Geist mit uns gesprochen hat. Er hat eine Überwinderschar hier auf Erden. Wir werden heute Nachmittag noch sehen, wer zu dieser Überwinderschar gehört. Aber wir glauben, dass es diejenigen sind, die das Wort der Stunde, die Verheißungen für diese Zeit aufnehmen, Menschen, denen die Offenbarung Gottes in Christo zuteil wurde, die den, der von Anfang an war und nach dem Ende sein wird, erkannt haben. Sie sind von ihm erkannt worden. Er hat sie herausgeliebt, damit sie ihn wieder lieben können. Menschen, die auch alles, was nicht von Gott kommt, zu überwinden haben. Und ich hoffe, dass wir unterscheiden können, dass es nie um einen Menschen geht, sondern um das, was gepredigt wird. Wenn es nicht stimmt, dann stimmt's nicht. Da nützt uns Sympathie gar nichts. Edles Auftreten auch nicht. Der beste Ruf, Rang und Namen auch nicht. Wir haben es nicht mit Menschen zu tun, sondern mit dem Herrn. Und er war der Allerverachtetste, von den Menschen gemieden. Aber er war das Wort. Und das Wort erfüllte sich durch ihn. Mögen wir genauso eingestuft werden. Eins aber ist gewiss. Wir tragen das Wort. Und das Wort trägt uns. Wir glauben die Verheißungen und werden sie erfüllt sehen. Und wir dürfen schon heute dem Herrn dafür danken, dass wir dort singen, jauchzen und jubeln werden und so Gott will, auch auf Harfen Gottes spielen. Als Überwinderschar möge der Herr uns allen jederzeit durch sein Wort und durch seinen Geist unter der Deckung des Blutes die rechte Unterscheidung verleihen. Wir entscheiden hier nicht zwischen Menschen und wählen den einen und lehnen den anderen ab. Wir unterscheiden die Verkündigung und prüfen sie am Worte Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort Gottes wird nicht vergehen. Und wenn Johannes schreibt, wer diese Lehre nicht mitbringt, die nimmt nicht auf. Und wer darüber hinausgeht, der hat Gott nicht. Dann müssen wir das auch zu Herzen nehmen. Dann können wir die Dinge nicht anders hinstellen, als Gott sie hingestellt hat. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass am Schluss der Geist und die Braut genau dasselbe sagen werden. Eine Sprache, nämlich die Sprache Gottes. Und das kommt in der Braut des Lammes zu seiner Ehre und zur Verherrlichung seines Namens. Lasst uns noch gemeinsam danken. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für dein Wort. Geliebter Herr, du wollest mich in Zukunft davor bewahren, mich Menschen anzuvertrauen, mit ihnen Gespräche zu führen, wenn es um geistliche Dinge geht. Du wollest mir den Weg weisen, den ich zu gehen habe, um unbeschwert nach vorne zu kommen, um dein Wort verkündigen zu können. Geliebter Herr, die Stunde ist spät, die Zeit nahe herbeigekommen und jede Redensart, dass die Weissagungen hinfällig werden, muss ein Ende gemacht werden. Dein Volk ist vor deinem Angesicht versammelt, und wir hören
und glauben die Worte der Weissagung dieses Buches. Und wir danken dir dafür, dass du sie alle erfüllen und einlösen wirst. Und wir danken dir, dass wir Anteil daran haben werden. O allmächtiger Gott, mach uns innerlich froh, erhebe uns über alle Widerwärtigkeiten, stelle uns über alle Missverständnisse auf höheren Grund. Hülle uns ein in deine Herrlichkeitswolke, geliebter Herr, der Gnadenthron ist mit deinem Blut besprengt. Und vom Gnadenthron auf hast du geredet. Dort hast du dich geoffenbart. Am großen Versöhnungstag hast du etwas anzukündigen gehabt. Nämlich, eure Sünden sind euch vergeben. Geliebter Herr, du wolltest diesen großen Versöhnungstag, nennen wir ihn den Allversöhnungstag, die Versöhnung Gottes mit allen Erlösten, den wolltest du schenken. Und er wird unterm Kreuze geschehen. Nicht durch Diskussion, nicht durch Rechthaberei, nicht durch Besserwissen. Dort am Kreuz hörte dein irdischer Weg auf und dort begann der göttliche. Da hört auch unser irdischer eigener Weg auf und da beginnt der Weg Gottes mit uns. Geliebter Herr, ich kann das alles nicht so ausdrücken und du kennst auch die Umstände, in denen ich mich leider noch befinde. Aber ich danke dir, dass du der Herr bist und dass du auch da einen Weg bahnen und Gnade schenken wirst. Ich möchte in einer dir gebührenden Weise dein herrliches Wort noch einmal verkündigen dürfen. Mögen es alle Enden der Erde hören. Dir, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Dank, Ruhm, Ehre und Anbetung. Du wirst dein Werk vollenden und deine Braut zubereiten, die dann bei dir in der Herrlichkeit sein wird. Du hast verheißen, du wirst es tun. Anbetung und Ehre deinem wunderbaren und heiligen Namen. Halleluja. Amen.
Amen.
Halleluja. Halleluja.
Halleluja. Bin erlöst durch dein Blut. Halleluja. Halleluja. Wie hab ich so gut. Halleluja. Halleluja. Der Heiland ist mein. Halleluja.
Wie schnell flieht doch die Zeit.
Oh, wie schnell flieht doch die Zeit, die der Herr hier und dort, was man will, aber es ist, hat am Morgen Blöde. Oh, wie schnell flieht doch die Zeit,
treuer Gott, so ist es mit unserem Leben. Wir blühen auf, wir verdorren und sind dann nicht mehr. Aber wenn du göttlichen Samen in uns hineingelegt hast, wird uns das Grab nicht halten können. Die Gräber werden sich auftun und hervorkommen werden alle, die zum ewigen Leben verordnet waren. geliebter Herr, was haben wir zu fürchten? Du hast doch mit dem Grabe abgerechnet, mit der Hölle, mit dem Tode, mit dem Teufel, mit allem. Wir danken dir. Dein Sieg ist unser Sieg. Dein Glaube ist unser Glaube. Deine Kraft ist unsere Kraft. Herr, wir bekennen's in dem Liede. Während wir singen, glauben wir, dass du der Sieger auch in uns bist. Jesus ist Sieger.